Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Zumindest einem Teil von euch sind diese großen Herren schon mal begegnet, wie auch dem Hörsaalredakteur Hans-Jürgen Bartsch. Also nicht wirklich, aber im Geschichtsunterricht, an der Uni, in Büchern oder hier bei Deutschlandfunk Nova. Ich nenne mal ein paar Namen. Thales, Pythagoras, Euklid, Archimedes, Apollonius, Diophant. Na klar, das waren schon große Mathematiker noch, bevor wir es wurden. Also ich schon mal gar nicht. Aber heute dreht sich alles um Mathematik in unserer Sendung. Selten genug, das lässt sich nicht jedem gut vermitteln, doch an diesem Wochenende gehen wir ja der Entwicklung der Menschheit auf den Grund. Und dazu gehört auch der Teilbereich der Mathematik.
Der Fortschritt hat immer seinen Preis.
Alles ist Zahl.
Die Wiege der Menschheit liegt in Afrika, da kann es gar keinen Zweifel geben.
Es heißt immer 32.
Und wahrscheinlich müsste man richtigerweise von einer Holzzeit sprechen und nicht von einer Steinzeit.
Ich multipliziere eine ungerade Zahl mit einer ungeraden Zahl. Und es kommt eine ungerade Zahl heraus.
Der Neandertaler hat es jenseits entdeckt.
Es gibt nur wenige vollkommene Zahlen, das sind nicht allzu viele.
Die beiden, Neandertaler und Homo sapiens, müssen sich begegnet sein.
17.296
und in Mitteleuropa ändert sich die Landschaft, die Natur radikal.
Und 9.437.057.
Die Professorin Karin Reich habt ihr da gerade schon vernommen. Als Mathematik-Geschichtsexpertin hat sie erforscht, wie die Mathe einst von Griechenland zu uns herüberkam. Nicht nur von den Griechen, auch mit römischen Zahlen lässt sich bekanntlich rechnen. Karin Reich von der Universität Hamburg zeichnet also die Historie des Rechnens nach. Sie hat am 28.08.2017 für die Berliner Akademie für weiterbildende Studien auf der Sommeruni zum Thema gesprochen: Mathematische Glanzleistungen der Griechen und die Praxis des Rechnens in der Antike und danach.
In der Gegenwart hat man den Eindruck, sei es in der Mathematik, sei es in den Naturwissenschaften oder auch in anderen Gebieten, dass es fast nichts gibt, was sich nicht bis auf die alten Griechen zurückführen lässt. Beziehungsweise, dass fast alles bei den alten Griechen seinen Anfang nahm. Gab es etwas Besonderes, was die Griechen auszeichnete? Werfen wir zunächst einen Blick sozusagen als Einleitung auf ihre Herkunft, Sprache und Schrift. Ursprünglich lebte eine nicht-indoeuropäische Bevölkerung in Griechenland, wobei ich Griechenland als geografischen Begriff verstanden haben möchte. Diese Bevölkerung hat sprachlich Spuren hinterlassen. So gibt es im Griechischen eine ganze Reihe von Wörtern, die nicht-indoeuropäischen Ursprungs sind. Wie man heute weiß, kamen erst mit der zweiten und dritten sogenannten Kurgan-Migration, die im dritten und im zweiten Jahrtausend vor Christus stattfand, die Indoeuropäer nach Europa und auch nach Griechenland. In Griechenland entwickelten sie eine eigenständige Kultur in engem Kontakt mit der vorindoeuropäischen Bevölkerung. Das Ergebnis war das Griechentum. Die Sprache Griechisch ist im Gefüge der indoeuropäischen Sprachen ein eigener, selbstständiger Zweig. Also es gibt keine Nachbarsprachen oder Sprachen, die davon abgeleitet worden wären. Es gibt sprachliche Besonderheiten und ich möchte eine Besonderheit nennen, nämlich im Griechischen gibt es einen bestimmten Artikel, im Deutschen der, die, das. Alle, die Latein gelernt haben, wissen, im Lateinischen gibt es einen solchen Artikel nicht. Komischerweise haben alle romanischen Sprachen, die wir in Europa kennen, den Artikel eingeführt. Auch die germanischen Sprachen hatten ursprünglich keinen Artikel, haben ihn eingeführt, weil der Artikel eben etwas gewährleistet, was man ohne den Artikel gar nicht machen könnte. Man kann zum Beispiel Verben oder Adjektive zu Substantiven transferieren und damit einen abstrakten Begriff erzeugen, zum Beispiel das Leben. das Rote, das Wachsen, das Lebendige, das Grüne. Es gibt Dutzende von Beispielen. Im Lateinischen muss man das sehr umständlich ausdrücken, mit Nebensätzen, die ineinander geschachtelt werden müssen. Der Artikel hat einen sehr großen Vorteil. Und in Europa haben alle die Sprachen, die einen Artikel benutzen, dieses sozusagen von den Griechen abgespickt und in ihre Sprache eingeführt. Nun kommen wir zur Schrift. Älteste schriftliche Überlieferungen stammen, wie sicher vielen von Ihnen bekannt, aus der mykenisch-kretischen Kultur. Die mykenisch-kretische Kultur hat in drei verschiedenen Schriften sich verdeutlicht. Einmal eine Hieroglyphenschrift, die man nicht lesen kann. Dann das sogenannte Linear A. Linear heißt mit Linien geschrieben, nicht mit Bildern, sondern mit Linien geschrieben. Es gibt so wenige Dokumente, dass man bislang Linear A auch nicht entziffert hat. Und des Weiteren Linear B. Und Linear B tatsächlich ist entziffert worden. Und man war was erstaunt, es handelt sich um griechische Texte. Die Kreter waren ein bisschen enttäuscht, sie wollten eigentlich was Besonderes sein, sind sie aber nicht. Sie sind also Griechen, wie das klassische griechische Altertum dann eben es auch so gehalten hat. Nun, es kam Anfang des ersten Jahrtausends vor Christus zu den sogenannten dorischen Wanderungen. Die Dorer sind also einer der griechischen Stämme, die besonders wichtig wurden. Ich möchte Ihnen hier als erstes einen ganz besonderen Kontakt vorstellen, den die Griechen mit dem Osten bekommen haben, und zwar mit den Phönikern. Phönikisch ist eine Sprache, die zur semitischen Sprachgruppe gehört. Und dort gab es in Urartu eine Gesellschaft, die als erste eine Alphabetschrift einführte. Alphabetschrift heißt, dass man ein oder alle Buchstaben mit einem Laut in Verbindung bringt und Laute in Buchstaben verwandeln kann. Dass es also eine Relation gibt zwischen dem, was man schreibt, und wenn jemand den Trick mit den Lauten und den Buchstaben kennt, dann kann er den Text auch lesen. Nun, die Phönikische ist, wie gesagt, eine semitische Sprache, und in den semitischen Sprachen hat sich, wie in den indoeuropäischen Sprachen, das Alphabet ausgebreitet. Alle Alphabete stammen vom phönikischen Alphabet ab. Alle Alphabetschriften haben sozusagen hier die grundlegende Idee genommen. Die Phöniker schrieben wie die übrigen Semiten allerdings nur die Konsonanten auf. Das machen die Araber heute auch noch. Und sie können sich vielleicht ausmalen, wenn man nur die Konsonanten aufschreibt, dann hat man Interpretationsmöglichkeiten, welche Vokale man einsetzt. Stellen Sie sich zum Beispiel das Wort loben vor und Sie schreiben LBN. Ja, aus LBN können Sie auch lieben, laben, leben machen. Sie müssen also den Kontext kennen, um die richtigen Vokale einfügen zu können. Die hängen dann vom Kontext ab. Und so ist es in den semitischen Sprachen bis heute. Ein einzelnes Wort ist, wenn es nicht vokalisiert wurde, was normalerweise nicht der Fall ist, das kann man so gar nicht lesen, weil es kommt auf den Kontext an, welche Vokale eingefügt werden. Der Kontakt zwischen den Griechen und den Phönikern fand im 8. Jahrhundert statt. Und die Griechen machten etwas völlig Neues daraus. Sie hatten die Idee, auch die Vokale in die Schrift einzubauen und die Schrift damit zu einem echten Abbild der Sprache zu machen. Es gab keine Interpretationsmöglichkeit. Das war festgelegt. Jeder Buchstabe entspricht einem Laut und jeder Laut entspricht einem Buchstaben. Das Wort Alphabet ist interessant. Bei Aleph ist arabisch-semitisch und heißt der Stier. Und wenn Sie sich ein großes A vorstellen und Sie drehen das große A um, dass die Spitze unten ist, dann sehen Sie obendrauf die zwei Hörner vom Stier und da wissen Sie, woher das kommt. Beth, Sie alle kennen Bethlehem, heißt eigentlich das Haus. Gamma, der dritte Buchstabe im Griechischen, heißt das Kamel. Klingt auch noch ganz ähnlich. Übrigens ist es eigentlich ein Dromedar und kein Kamel, bloß in Europa verwechselt man gern Kamele und Dromedare, was die Höcker anbelangt. Also dieser Kontakt der Griechen mit den Phönikern führte dazu, dass man die Idee einführte, nämlich jedem Laut einen Buchstaben und jedem Buchstaben einen Laut zuzufügen. Nun, ich will Ihnen hier eine der ersten griechischen Schriftproben vorstellen. Sie steht auf einer Vase aus dem Jahre ungefähr 630 vor unserer Zeitrechnung. Also sie sieht noch nicht so aus, wie Sie vielleicht Griechisch gelernt haben, ziemlich krakelig. Es soll wohl Apollon heißen, man könnte aber auch was anderes lesen. Also Sie sehen 7. Jahrhundert, 8. Jahrhundert, wo also diese Begegnung mit den Phönikern stattfand, das ist das Zeitalter von Homer. 8. Jahrhundert, 7. Jahrhundert. Also dort ist erst sozusagen die griechische Schrift das geworden, was wir schon langsam als griechische Schrift bezeichnen. Ich will Ihnen das griechische Alphabet vorstellen. Es besteht aus 27 Buchstaben, fängt an mit Alpha und hört auf mit Omega. Und man hat aus dem umfangreichen Schatz des phönikischen Alphabets noch drei Zeichen dazugenommen, nämlich das Vau, das Kappa und das Sampi als letztes. In der griechischen Schrift kommen normalerweise diese Zeichen nicht vor. Aber jetzt kommt es. Die Griechen haben das Alphabet nicht nur benutzt, um zu schreiben und sich schriftlich auszudrücken, sondern sie haben das Alphabet gleichzeitig benutzt, um Zahlen auszudrücken. Alpha 1, Beta 2, die ersten 9 Buchstaben entsprechen den einen 1 bis 9. Die zweiten 9 Buchstaben betreffen die Zehner, nämlich von 10 bis 90. Und die dritten 9 Buchstaben betreffen die Hunderter, 100 bis 900. Und jetzt sehen Sie, warum man 27 Buchstaben brauchte und es mit den 24, die man ursprünglich zur Verfügung hatte, nicht ausreichte und man 3 Buchstaben noch einfügen musste. Sie sehen aber vielleicht gleich eine Besonderheit. Jeder hat im Geometrieunterricht mal ein Dreieck gezeichnet und in die Winkel reingeschrieben, Alpha, Beta, Gamma. Im Griechischen bedeutet das 1, 2, 3. Das bedeutet nicht Alpha, Beta, Gamma, sondern die Zahlen und die Buchstaben sind sozusagen eine Einheit. Und man hat mit den Zahlen alles ausdrücken können bis zu 999 und dann hat man wieder bei Alpha angefangen und hat dem Alpha irgendeinen Kringel oder kleinen Strich angehängt, um zu zeigen, jetzt ist es jenseits von 999. Aber im praktischen Leben haben die großen Zahlen kaum eine Rolle gespielt. Es ist also eine Besonderheit, wenn man aus dem Alphabet gleichzeitig die Zahlschrift macht. Es handelt sich hier um Individualzeichen und Sie sehen sofort, es ist kein Positionssystem, kann es gar nicht sein. Stellen Sie sich vor, Sie wollen 32 schreiben, dann suchen Sie, wo steht 30, das ist das Lambda, und wo steht 2, das ist das Beta. Ob Sie schreiben Lambda Beta oder Beta Lambda, ist völlig egal. Es heißt immer 32. Ist es entweder 2 plus 30 oder 30 plus 2? Kein Positionssystem. Das ist also ganz besonders wichtig. Ferner ist bemerkenswert, wir haben ja Buchstabenalgebra. Wenn wir eine normale quadratische Gleichung formulieren, dann wissen Sie noch aus der Schule, ax² plus bx plus c gleich 0. Das kann man in Griechenland gar nicht machen, weil das a ist vergeben als 1 und das b ist vergeben für 2 und das c ist vergeben für 3. Also eine abstrakte Buchstabenalgebra ist nicht möglich, wenn Sie die Idee verwirklicht haben, dass die Zahlendarstellung identisch ist mit den Buchstaben. Das geht dann nicht. Nun, worauf beziehen sich unsere Kenntnisse? Die Griechen haben auf allem Möglichen geschrieben, auf Leder, auf Papier. Warum sie nicht wie in Zweistrom lang in großem Stil Tontafeln verwendet haben, weiß ich nicht. Man hat zwar auf Tontafeln geschrieben, aber die großen Texte waren anders fixiert worden. Für große Texte hat man auf Papyrus geschrieben. Papyrus wächst in Griechenland nicht. Er ist eine Importware aus Ägypten, ist also vergleichsweise teuer. Und diesen Papyrus hat man da zusammengerollt. Und wenn man von einer Bibliothek spricht, lagen da keine Bücher in unserem Sinn, sondern da lagen die Textrollen, die auf Papyrus geschrieben waren. Nun, es ist der große Haken, Papyrus, beschrieben oder nicht beschrieben, ist in Griechenland nicht haltbar. Haltbar ist Papyrus nur im Wüstenklima in Ägypten, aber nicht in Griechenland. Mit dem Effekt, die Texte mussten hin und wieder auf neue Papyrusrollen übertragen werden, wenn man sie nicht verlieren wollte. Aber was hat man denn jetzt übertragen? Doch nicht, was der Kaufmann geschrieben hat. Der hat sich wahrscheinlich auch gar kein Papyrus leisten können. Es war viel zu teuer für den. Das heißt, wir sind eigentlich, was die Griechen anbelangt, überhaupt nicht original unterrichtet, sondern wir haben nur die Abschriften der Abschriften der Abschriften und die ältesten Abschriften stammen aus dem Mittelalter, 9. Jahrhundert nach Christus. Das bedeutet, da ist viel der Zeit dazwischen gegangen und viele Abschriften, wir wissen gar nicht, wie viele Abschriften. Und es ist ein Phänomen, wir besitzen aus dem Zweistromland originale Tontafeln aus dem 3., 4. Jahrtausend vor Christus, wo die Texte festgehalten worden sind. Wir besitzen aus Ägypten, weiß Gott, wie viele Papyri, die noch gut erhalten sind, aber von den Griechen besitzen wir fast keine Originale. Was überliefert worden ist, war natürlich nicht die Quittung des Kaufmanns, sondern was überliefert worden ist, waren die Glanzleistungen der griechischen Mathematik. Und damit bin ich jetzt beim Thema Glanzleistungen. Ich komme zunächst zu den sogenannten Vorsokratikern. Um einen Eindruck zu machen, um welche Zeit es sich handelt, Sokrates starb im Jahre 399 vor Christus. Das ist also die Zeit davor, vor Sokratiker. Und diese zeichnen sich, alle diese gelehrten Schriften zeichnen sich dadurch aus, dass wir keine großartigen Texte haben, sondern nur Textfragmente, die spätere griechische Autoren überliefert haben. Besonders zu nennen unter den Autoren, die solche Fragmente überliefert haben, sind Aristoteles, Diogenes Laertius, Proklos. Proklos lebte schon im 5. Jahrhundert nach Christus und Thales ist also sehr viel früher angesiedelt. Also Thales von Milet. Milet ist eine Stadt an der Westküste der heutigen Türkei. Die gehörte damals zu Griechenland oder war griechisches Siedlungsgebiet und Milet eine sehr bedeutende Handelsstadt. Und sicherlich gehörte Thales auch der Kaufmannsgilde an. Was mittels Fragmenten hinterlassen ist, ist doch sehr bemerkenswert. Über das Leben von Thales wissen wir eigentlich gar nichts. Es gibt natürlich auch keine Originale, auch nicht in späterer Überlieferung, sondern wie schon berichtet, er gehört zu den Vorsokratikern. Es gibt nur Fragmente. Eines dieser Fragmente lautet, man sagt, dass Thales als erster bewiesen habe, dass der Durchmesser den Kreis halbiere. Nun, ich bin überzeugt, viele werden denken, naja, das hätte ich auch so geglaubt. aber es ist eine Aussage, die allgemein für alle Kreise gilt und für alle Durchmesser, die durch Kreise gehen. Das ist etwas ganz anderes. Und es kommt ein Zauberwörtchen hier vor, das die Mathematiker sozusagen gleich vom Hocker reißt. Und das Wort ist bewiesen habe. Selbstverständlich hat man im Zweistromland, in Ägypten, wo man die Pyramiden gebaut hat, Geometrie betrieben, aber allgemeine Sätze hat man nicht formuliert und von Beweisen keine Idee. Sowohl allgemeine Sätze wie auch Beweise kommen erst bei den Griechen auf und werden von dieser Zeit an tradiert werden. Zweites Fragment. Dem alten Thales gebührt wie die Erfindung so vieles anderen auch für dieses Theorem Dank. Er soll nämlich zuerst gewusst und gesagt haben, dass die Winkel an der Basis eines gleichschenkligen Dreiecks gleich seien, wobei er jedoch die gleichen Winkel nach altertümlicher Ausdrucksweise als ähnliche benannte. Auch hier wieder eine Binsenwahrheit als allgemeiner Satz formuliert. Und das ist hier das Besondere. Und mein drittes Beispiel, dieser Satz beweist, dass wenn zwei Gerade sich schneiden, die am Scheitel liegenden Winkel gleich sind. Erfunden ist dieses Theorem, wie Eudemus angibt, zuerst von Thales. Eines wissenschaftlichen Beweises aber achtete der Verfasser der Elemente, den kennen Sie alle, das war Euklid, es wert. Ich möchte noch bei Thales bleiben. Sie alle sind in der Schule vielleicht mit den Kongruenzsätzen geplagt worden, aber mit den Kongruenzsätzen erreicht man etwas, was man eben im Zweistromland im alten Ägypten nicht erreicht hat. Man konnte zum Beispiel die Entfernung eines Schiffes angeben, obwohl man den Punkt, das Schiff, gar nicht zu Fuß erreichen konnte. Sie können also mittels der Kongruenzsätze eine Entfernung festlegen, die unzugänglich ist. Das war etwas ganz Neues. Ich verlasse jetzt die Geometrie zur Arithmetik und da haben Sie den großen Namen sicher alle parat, Pythagoras bzw. seine Schule, die Pythagoreer. Und hier beginnt sozusagen die Zahlentheorie. Auch im Zweistromland in Ägypten hat man komplizierteste Rechnungen veranstaltet. Aber zur Zahlentheorie ist man nicht gekommen. Und ich hoffe, dass Ihnen meine Beispiele zeigen, dass das griechische Denken eben ganz anders geartet war als das Denken der Vorgängerkulturen. Man beschäftigte sich zum Beispiel mit geraden und ungeraden Zahlen und machte sich Gedanken, wenn ich gerade Zahlen und gerade Zahlen addiere, was kommt dann raus? Es muss eine gerade Zahl sein. Wenn ich eine gerade und eine ungerade addiere, kommt eine ungerade heraus. Wenn ich eine ungerade und eine ungerade addiere, kommt ein gerade raus. Multiplikation. Ich multipliziere eine gerade Zahl mit einer geraden Zahl, gibt eine gerade Zahl. Ich multipliziere eine gerade Zahl mit einer ungeraden Zahl, es kommt eine gerade Zahl heraus. Ich multipliziere eine ungerade Zahl mit einer ungeraden Zahl und es kommt eine ungerade Zahl heraus. Die Lehre von gerade und ungerade ist eine eminent wichtige Lehre gewesen. Ich möchte Ihnen hier vorstellen, aus der pythagoreischen Schule kommen die Definition von vollkommenen Zahlen und von befreundeten Zahlen. Haben Sie gedacht, dass es sowas gibt? Nun, eine vollkommene Zahl ist eine Zahl, deren Teiler aufsummiert die Zahl selbst geben. Nun, erstes Beispiel ist natürlich ganz simpel. 6 hat die Teiler 1, 2, 3. 1 plus 2 plus 3 gleich 6. 28 hat die Teiler 1, 2, 4, 7, 14. Sie addieren alles auf, gibt 28. Aber Sie sehen schon, es gibt nur wenige vollkommene Zahlen. Das sind nicht allzu viele. Und die nächsten wären schon sehr viel höher, nämlich 496 und 8128. Da habe ich mir das gespart, die Teiler alle aufzuschreiben, weil die Zeile hätte nicht ausgereicht. Befreundete Zahlen. Sie haben es wieder auf die Teiler einer Zahl abgesehen. Die Zahl, die ich jetzt mal herauspicke, ist die Zahl 284. Die hat als Teiler 1, 2, 4, 71 und 142. Sie zählen das alles zusammen und es kommt heraus 220. Dann überlegen Sie sich die Teiler der Zahl 220. Das sind 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 und 110. Sie zählen alles zusammen, heraus kommt 284. So etwas nennt man befreundete Zahlen. Sie sehen, es ist eine reine Spielerei. Ne? Also davon hat man jetzt keinen praktischen Gewinn. Und die nächsten Beispiele, die erst in der Neuzeit gefunden wurden, nicht von den Griechen, sind 17.296 und 18.416, beziehungsweise 9.363.584 und 9.437.057. Also es gibt nicht allzu viel befreundete Zahlen, aber es ist schon was sehr anderes, wenn man sich solche Gedanken macht über vollkommene Zahlen und befreundete Zahlen. Die Pythagoreer hatten sich ein Motto gegeben und das Motto lautete, alles ist Zahl. Und ich denke, in unserer heutigen Zeit ist es eigentlich auch so. Für alles werden immer Zahlenangaben gemacht und seien es auch nur aufgrund der Statistik, aber Zahlen spielen eine extrem wichtige Rolle. Bereits bei den Vorsokratikern wurden geometrische und arithmetische Erkenntnisse angewendet. Und angewendet wurden sie zum Beispiel, die geometrischen Kenntnisse, auf die Astronomie. Die Griechen sind die Ersten, die ein geometrisches Weltbild haben. Die Vorgänger hatten ein mit Göttern bevölkertes Weltbild. Da gab es keine Geometrie im Himmel. Die Griechen haben die Geometrie auf den Himmel gezaubert und haben ein geometrisches Weltbild geschaffen. Und die Arithmetik ließ sich erstaunlicherweise besonders gut in der Musik anwenden. Es gibt seit der Zeit Musiktheorie. Und Sie sehen das, was man später im Mittelalter als Quadrivium bezeichnete, nämlich Geometrie, Arithmetik, Astronomie und Musik. Das ist eigentlich schon in der Antike grundgelegt worden. Das Quadrivium war eines der wichtigsten Bestandteile der Artes Liberalis, der sieben Artes Liberalis, wobei die anderen drei Artes sprachlicher Natur waren. Die Naturwissenschaften sind sozusagen vier Stück, Geometrie, Arithmetik und Anwendung auf Astronomie und Musik. Wir verlassen jetzt die Vorsokratiker und kommen zur klassischen Zeit. Aus der klassischen Zeit kennen Sie natürlich Platon und Aristoteles, das ist ganz klar. Wir sind damit aber schon im 4. Jahrhundert angekommen. Platon gründete eine Akademie, Hieros Akademos, im Jahre 387 vor Christus. Auf dem Eingang soll gestanden haben, a geometretos medeis eisito. Kein der Geometrie Unkundiger soll hier eintreten. Nun, was hat man in dieser Akademie gemacht? Man hat sich natürlich philosophischen Gedanken in voller Breite gewidmet, ob das Ethik, Moral oder Staatsphilosophie oder sonst was war. Interessant ist dieser Spruch, sozusagen ernste Philosophie setzt voraus, dass man auch in Naturwissenschaften Kenntnisse hat. Keine Philosophie ohne naturwissenschaftliche Basis. Ist überaus bemerkenswert. Nun, diese Akademie war 387 vor unserer Zeitrechnung gegründet und sie ist geschlossen worden im Jahre 529 nach Christus. Damals war Justinian, der oströmische Kaiser, zu dem Athen gehörte, der die Akademie geschlossen hat als heidnisches Unternehmen, auf das sich die Christen nicht mehr stützen konnten. Ich finde es so interessant, im Jahre 529 nach Christus ist das Kloster Monte Cassino als erstes bedeutendes Benediktinerkloster gegründet worden. Sozusagen, jetzt gehen die Uhren anders, man guckt nicht mehr in erster Linie auf Athen. Platon hat Grund gelegt, was für die Mathematik besonders wichtig ist. Man braucht Definitionen. Ohne Definition kann man sozusagen überhaupt keine Aussagen sinnvoll darstellen. Man braucht aber auch Aussagen, auf die man sich stützen kann, die man vielleicht gar nicht beweisen kann. Sogenannte Postulate oder Axiome, die man einfach glauben muss und auf die man sich verlassen muss, aber die sozusagen Übereinkunft sind. Und als drittes gibt es Sätze, die man beweisen muss. Man kann sie beweisen, indem man sich auf die Grundtatsachen und auf die Definitionen beruft. Und so wurde von Platon zum Beispiel definiert, Zahlen sind Summen von Einheiten. Eine sehr problematische Definition, weil wo bleiben da die Brüche und alles, was noch dazwischen steckt? Die ist da nicht drin. Es sind nur Summen von Einheiten. Aber das, was dazwischen ist, das sind die Strecken. Und die Strecken sind diejenigen, die man teilen kann. Teilen und teilen und teilen. Das ist die Definition von geometrischer Größe, zu denen die Strecken gehören. Man kann sie teilen. Man kann sie immer noch teilen, aber natürlich kennen Sie alle Dinge, die man nicht teilen kann. Zum Beispiel einen Punkt können Sie nicht teilen. Also ein Punkt ist keine geometrische Größe, weil man ihn nicht teilen kann. Bei den Griechen, vom Griechischen kommt das Wort Atom, soll man auch nicht teilen können. Wir können es heute teilen, aber davon hatten die Griechen damals keine Ahnung. Sicherlich haben Sie den Namen Euklid in der Schule oft genug und immer wieder gehört. Und ich komme hier nur auf einen Punkt zu sprechen, nämlich seine Postulate und Axiome. Voran stehen noch die Definitionen, die lasse ich jetzt weg. Und ich will eigentlich auch nur auf das fünfte Postulat, weil es sozusagen in der Geschichte das bedeutendste ist, will aber die anderen vorlesen, damit Sie sehen, das sind unbewiesene Tatsachen, auf die man sich gestützt hat, die man aber nicht beweisen kann und nicht bewiesen hat. Dass man von jedem Punkt nach jedem Punkt die Strecke ziehen kann. Dass man eine begrenzte gerade Linie zusammenhängend gerade verlängern kann. Dass man mit jedem Mittelpunkt und Abstand den Kreis ziehen kann. Dass alle rechte Winkel einander gleich sind. Und das fünfte ist das sogenannte Parallelenpostulat, das in der Geschichte besonders wichtig wurde. Und das, wenn eine gerade Linie beim Schnitt mit zwei geraden Linien bewirkt, dass innen auf derselben Seite, Alpha, Beta, entstehende Winkel zusammen kleiner als zwei rechte werden, dann die zwei geraden Linien bei Verlängerung ins Unendliche sich treffen auf der Seite, auf der die Winkellinien liegen, die zusammen kleiner als zwei rechte sind. Glauben Sie sofort, ist einsichtig. Aber natürlich kann man sich eine Geometrie einfallen lassen, wo das nicht so einfach ist und die nennt man dann nicht-euklidische Geometrie. Ich komme zu einem weiteren Beispiel von Euklid. Es geht darum, sich Gedanken zu machen über Seite und Diagonale eines Quadrates. Nun, Sie ahnen schon, wenn ich die Seite 1 mache, dann habe ich als Diagonale 1 plus 1 und die Wurzel daraus ist Wurzel 2. Es wird kompliziert, wenn man nun die Definition hat, Zahl ist eine Summe von Einheiten. Da kommt man bereits ins Stolpern. Also man soll zeigen, dass in jedem Quadrat die Diagonale der Seite linear kommensurabel, so steht es bei Euklid, ist. Wenn die Diagonale AC und die Seite AB eines Quadrates ein gemeinsames Maß haben, nämlich zum Beispiel m durch n, dann sollen m und n teilerfremd sein. Das heißt, ich habe schon gekürzt, wenn es möglich ist. Und ich kann dann angeben, a zu b ist m durch n und es folgt daraus, nach der Lehre von Grad und Ungerade, ac Quadrat zu ab Quadrat ist gleich m Quadrat zu n Quadrat. Ich habe nur ins Quadrat gesetzt. Jetzt kommt der pythagoreische Lehrsatz in Anwendung. Es ist nämlich ac Quadrat gleich 2ab Quadrat. Also ist m Quadrat gleich 2n Quadrat und m Quadrat ist gerade und nm Quadrat Quadrat gerade ist, ist auch m gerade. Also m muss gerade sein. Wäre nämlich m ungerade, dann wäre auch m Quadrat ungerade. Das habe ich Ihnen vorher gerade bei den Pythagoreern zu erzählen versucht. Also m ist gerade, ich kann es da gleich 2h setzen und ich komme dann zu m gleich 2h oder m Quadrat gleich 4h Quadrat. Dann folgt daraus m² gleich 2n², wenn ich wieder den pythagoreischen Lehrsatz anwende, n² gleich 2h². Nun, jetzt komme ich zu etwas. Oben habe ich vorausgesetzt, dass n ungerade ist und unten kommt heraus, n ist gerade. Das ist ein Widerspruch. Zu Deutsch gesagt, der Satz ist falsch. Hier ist der erste Widerspruchsbeweis vorgestellt worden. Das ist bis heute die Methode, um etwas zu beweisen. Ich führe es zu einem Widerspruch und komme dann zu einer Aussage, ob der Satz gilt oder nicht gilt. In dem Fall gilt er nicht. Ein Widerspruchsbeweis, und Sie sehen, man hat in der Geometrie jetzt Anlehnung an die Arithmetik getroffen. Man hat die Lehre von Gerade und Ungerade eingesetzt. Also etwas, was eigentlich völlig erstaunt, was hat es mit Diagonale und Seite zu tun, dass dieses Ergebnis hier herauskommt. Und siehe da, das ist eben in der Mathematik sozusagen immer das Problem, man muss die einzelnen Teilgebiete aufeinander anwenden können. Soweit zu Euklid. Ich komme zum nächsten großen Mann der Antike, nämlich zu Archimedes. Von ihm wissen wir eigentlich nur, dass er im Jahre 212 vor Christus von einem römischen Soldaten umgebracht worden ist. Er hat viele hochinteressante Schriften hinterlassen. Wir sind ja jetzt in der klassischen Zeit, wie gesagt, die uns in Abschriften, von den Abschriften, von den Abschriften aus dem Mittelalter überliefert sind. Nun, ich möchte Ihnen hier gar nicht den ganzen Beweis vorführen, sondern es geht mir nur darum, es kommt eine geometrische Reihe vor und geometrische Reihe ist sowas. A plus AQ plus AQ Quadrat, das konnte Archimedes so gar nicht schreiben. Nun, er schätzt diese geometrische Reihe ab und kommt zu einem Ergebnis, die geometrische Reihe A plus B plus C plus D plus E plus ein Drittel E ist vier Drittel A. Also die geometrische Reihe hat einen Grenzwert. Läuft nicht bis unendlich, sondern die hat einen Grenzwert. Und der Grenzwert bedeutet, dass man eine geometrische Reihe abschätzen kann. Und mithilfe dieser Abschätzung gelingt ihm die Flächenberechnung der Parabel, die insgesamt noch sehr viel länger ist. Das war nicht mein Thema, Ihnen das jetzt im Einzelnen vorzustellen. Und dann macht sich Archimedes Gedanken über die Volumina von Kugel, Kegel und Zylinder und kommt zu Abschätzungen, die absolut korrekt sind. Das Ganze ist ziemlich kompliziert, was die Darstellung anbelangt, und ich will sie Ihnen auch gar nicht im Einzelnen vorführen. Ich will Ihnen nur noch mal darauf hinweisen, dass der große Zylinder, der kleine Zylinder, die Kugel und der Kegel, die waren auf Archimedes Grabstein angebracht. Und Cicero hat tatsächlich diesen Grabstein noch gefunden und beschrieben, dass er eben das Grab des Archimedes gefunden hat. Cicero lebte in den ersten Quartalen des ersten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung. Archimedes hat sozusagen das Verdienst, erste Anfänge der Analysis oder der Infinitesimalrechnung geliefert zu haben und natürlich auch diese Abschätzung von Kugelzylinder und Kegel. Und ich möchte Ihnen hier noch eine Aussage von einem Mathematiker aus dem 20. Jahrhundert vorlesen, die ich besonders wichtig finde. An Archimedes wird man sich noch erinnern, wenn Aeschylus längst vergessen ist. Denn Sprachen vergehen, aber mathematische Ideen nicht. Unsterblichkeit mag ein albernes und törichtes Wort sein, was jedoch auch immer darunter verstanden werden kann. Wenn überhaupt, hat vermutlich ein Mathematiker die beste Chance, die Unsterblichkeit zu erringen. Also Sie sehen, die Mathematik beschäftigt sich eben mit Dingen, die globale Wahrheiten sind und nicht für eine bestimmte Zeit spezifisch sind. Ich komme zu etwas, was also völlig erstaunlich ist, nämlich in der Antike bereits gibt es eine Abschätzung, wie groß die Erdkugel ist. Und zwar ist jemand in Syene, eine Stadt in Ägypten, aufgefallen, dass man einen sehr tiefen Brunnen hat. Und am 21. Juni stand die Sonne so, dass sie sich in dem Brunnen gespiegelt hat. Das heißt, es gab einen rechten Winkel zwischen Sonnenstrahl und Erdoberfläche. Gleichzeitig ließ der schlaue Eratosthenes jemand im 5000 Stadien entfernten Alexandria gucken. Da stand natürlich die Sonne, die so weit weg ist, dass der Sonnenstrahl nur parallel ist. Und man kann jetzt den Winkel messen zum Zenit hin und bekommt einen Winkel, nämlich den Winkel Phi, den man im Erdmittelpunkt und bei den Sonnenstrahlen ausfindig machen kann. Nun, die Entfernung zwischen Alexandria und Siene ist also bekannt, und es ist bekannt, dass der Winkel ein 50stel des Kreisbogens ausmacht. Man muss also die 5000 Stadien mal 50 nehmen, dann hat man in Stadien den Erdumfang. Und Sie werden es nicht glauben, das kommt gut hin. Soweit zu Eratosthenes. Kegelschnitte, ein damals total abstraktes Gebilde, mit dem man nicht viel anfangen konnte. Dass die Planeten auf Kegelschnitten laufen, die Erkenntnis kam den Griechen nicht. Die Planeten liefen auf Kreisbahnen, und da hat man sich große Mühe gegeben, die so zusammenzusetzen, dass das auch hingekommen ist und mit der Beobachtung übereinstimmt. Aber die Kegelschnitte waren nicht für die Himmelsläufe gebräuchlich. Ich komme zu einer ausgefallenen Persönlichkeit, nämlich Diophant aus Alexandria, 250 nach Christus. Er hat eine Algebra- bzw. Zahlentheorie aufgeschrieben, die hochimposant und bemerkenswert ist. Es gibt keine Vorläufer dazu, die uns bekannt sind. Alle Vorläufer sind sozusagen verschollen, und es ist wieder eine Auslese getroffen worden. Man hat nur das letzte Meisterwerk tradiert und nicht die schlechteren Vorläufer. Nun, Diophant hat sozusagen eine Unbekannte eingeführt. Er hat auch entsprechend angemalt die Potenzen der Unbekannten, und er konnte dann so etwas ausdrücken wie Gleichungen. Das sieht zwar etwas anders aus, aber es ist schon bemerkenswert, dass er so weit gekommen ist. Damit bin ich am Ende meiner griechischen Glanzleistungen, und Sie werden sich jetzt fragen, mit was haben denn die Griechen bloß gerechnet? Nun, bevor ich auf diese Frage eingehe, will ich Sie mal mit den römischen Zahlen vertraut machen. Und das Rechnen mit römischen Zahlen wird ja immer abgelehnt. Und das heißt, mit den römischen Zahlen, die sind so blöd aufgebaut, dass man mit denen nicht rechnen kann. Pustekuchen. Man kann sehr wohl mit den römischen Zahlen rechnen, nur nicht so, wie wir es mit unseren Zahlen gewohnt sind. Also es ist eigentlich alles ganz fantastisch. Nun werden Sie denken, ja, was macht man mit diesen Zahlen? Ehrlich gesagt, das Rechnen mit römischen Zahlen ist, wenn man die richtigen Regeln weiß, viel einfacher als das Rechnen mit unseren Zahlen. Ich muss also bedenken, dass man die 5 auflösen kann in 5 Einerstriche, die 10 in 2 Fünfer und so weiter. Und ich habe dann die Addition 1834 plus 123. Alles, was ich machen muss, ist die gleichen Zeichen nebeneinander schreiben und 5 gleiche wieder zusammenfassen. Und was kommt heraus? Genau das, was ich brauche. Es ist 1957. Ich muss es nur ineinander schieben und abzählen. Ich muss kein 1 und 1 verbraten. Brauche ich gar nicht. Auch die Subtraktion ist also binnen einfach. Ich habe hier 1957 und will 123 abziehen. Ich muss keine Subtraktion können. Ich muss nur die entsprechenden Zeichen wegnehmen und schon funktioniert es. Multiplikation mit römischen Zahlen. Es gibt 2 Multiplikationen, die sind besonders einfach. Nämlich verdoppeln, mal 2 nehmen und mal 10 nehmen, dann muss ich nur das nächsthöhere Zeichen einsetzen. Mein Beispiel, ich habe 26 mal 10 und schreibe das hin. Und wenn ich mal 10 mache, heißt, ich muss aus dem 10er-Zeichen das 100er-Zeichen machen. Und aus dem 5er-Zeichen das 50er-Zeichen und aus dem 1er-Zeichen die 10 machen. So, und dann steht da CCLX. CCLX ist 260. Ich muss mich überhaupt nicht mit Rechnen beschäftigen, klappt das sofort. Wenn ich zum Beispiel habe 26 mal 12, super einfach, da habe ich schon die 26 mal 10 stehen. Und da oben habe ich die 26 mal 2 stehen. 26 mal 10 plus 2 ist 26 mal 12, kommt 312 heraus. Nun werden Sie sich vielleicht denken, haben denn die Römer so gerechnet? Ist mir ganz neu. Nein, sie haben nicht so gerechnet. Aber die Ägypter haben so gerechnet. Die Ägypter haben die Zahlen in der gleichen Weise aufgebaut. Einer Strich, im Fünfer haben sie sich gespart, dann kommt 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Man hat überhaupt keine Angst vor großen Zahlen gehabt. Und über 1 Million, das waren übrigens mal die erbeuteten Schafe. Man darf die Zahlen natürlich anzweifeln, ob das realistisch ist. Die Ägypter haben so gerechnet und es hat alles wunderbar funktioniert. Sie wissen, die Bauwerke, die die Ägypter hinterlassen, zeugen davon, dass sie großartige Rechenkünstler gewesen sind und dass das Zahlsystem, das sie verwendet haben, die haben es nur anders gemacht, als wir das gewohnt sind, aber das klappte vorzüglich. Die Frage ist übrig, wie haben jetzt dann die Griechen gerechnet? Sie haben nicht schriftlich gerechnet, der Beschreibstoff Papyrus war viel zu teuer. Sie haben auch nicht nur Kopf gerechnet, sondern sie haben so eine Rechentafel verwendet. Und in diese Rechentafel haben sie Knöpfe, Steine, was auch immer, eingelegt und haben unterschieden 1er-Linien, 10er-Linien, 100er-Linien und so weiter und die einzelnen Steine hier in dieses System eingelegt. Schieb alles zusammen und schau, was das Ergebnis ist und schon habe ich es. Ich brauche nichts schriftlich rechnen. Ich kann mit dieser Tafel alles wunderbar rechnen und die Leute hatten das im Gefühl, konnten damit wunderbar addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren, ja sogar Wurzeln ziehen. Bei den Römern war es ein bisschen anders. Die hatten einen Handabakus, weil sie ja eine Fünferzahl dazwischen hatten, ist ihr Abakus geteilt. Einen oberen Teil für die Fünferkugeln und einen unteren Teil für die Einerlinien. Die Erfindung der Null vermissen Sie hier überhaupt nicht, weil wo keine Kugel ist, ist Null. Also die Frage, wann ist die Null erfunden worden, ist ziemlich müßig. Es spielt überhaupt keine Rolle. Jeder konnte damit umgehen und konnte so rechnen, wie er es gebraucht hat. Solche Rechengeräte sind bis vor kurzem noch in Gebrauch gewesen, in China, in Japan und vor allem auch in Russland. Man kann da sehr flink rechnen und erst mit der neueren Computerentwicklung wurden diese Rechengeräte sozusagen ad acta gelegt, weil man gesehen hat, sie sind langsamer. Aber die Leute konnten damit sehr korrekt und sehr schnell umgehen. Die arabischen Ziffern haben sich so im 9., 10. Jahrhundert eingeschlichen, durchgesetzt haben sie sich erst sehr viel später. Mit diesen arabischen Ziffern, die Individualzeichen sind, ist es sehr viel schwieriger umzugehen. Und eines müssen Sie mit Sicherheit kennen. Sie müssen das 1x1 kennen. Das konnte man bislang vermeiden mit dem Kästchen, brauchte man nicht. Aber wenn Sie mit Individualzeichen rechnen wollen, müssen Sie das 1x1 beherrschen. Nun, im Mittelalter hat man das griechische System, das römische System aufgenommen und zwar hat man es auf den Tisch gelegt und es gibt Rechentische und die Steuereinnehmer kamen mit einem Rechentuch und haben das auf den Tisch ausgebreitet, indem man so gerechnet hat wie auf dem römischen Abakus. Dazu braucht man kein 1x1, dazu braucht man nicht mal ein 1 und 1, es funktioniert alles mit den Fingern. Adam Riese, der berühmteste Rechenmeister, den wir Deutsche haben, ist geboren in Staffelstein. Staffelstein liegt zwar in Bayern, aber ich sage jetzt extra dazu, er ist geboren in Franken, weil die Franken sind immer so ein bisschen beleidigt, dass sie zu kurz kommen. Hielt sich dann ein bisschen in Zwickau auf und er hat 3 Rechenbücher veröffentlicht. Eines 1518, von der ersten Auflage gar nichts übrig geblieben ist. Er gründete dann eine Rechenschule in Erfurt und hat dort in Erfurt sein 2. Rechenbüchlein veröffentlicht, zog dann um nach Annaberg, vollendete dort ein großes Werk, die sogenannte Kos, hat sich im Jahre 1539 ein großes Haus gegönnt, nämlich die sogenannte Riesenburg in Annaberg und veröffentlichte in Leipzig ein großes Rechenbuch. Und das Rechenbuch hat zum Titel Rechnung auf der Linien. Es war überhaupt noch nicht das schriftliche Rechnen erfunden, sondern man rechnete auf der Linie auf einen Tisch mit den Verfahren, wie sie schon in der Antike üblich waren. Das zweite Rechenbuch, Rechnung auf der Linien und Federn in Zahlmaß und Gewicht auf allerlei Hantierung und zusammengelesen durch Adam Riesen. Jetzt, 1522, Rechnung auf der Linien und Federn. Schriftliches Rechnen wird hier angeboten. Und das dritte Rechenbuch, das ist natürlich der Knüller, dort hat er ein Porträt von sich veröffentlicht. Nun, tatsächlich sind zu Adam Ries Zeiten die arabischen Zahlen verbreitet worden. Aber ich will noch mal zurück zu meinen Glanzleistungen der Griechen. Im 16. Jahrhundert wurden die entsprechenden klassischen Texte durch den Buchdruck endlich einer größeren Allgemeinheit zugänglich. Man kann das gar nicht hoch genug bewerten. Im Mittelalter war es eben nur eine bescheidene Schicht, die Zugang zu Handschriften hatte, aber erst durch den Buchdruck und natürlich durch die Einführung des Papiers kam man hier zu besseren Resultaten. Apollonius 1537, die Kegelschnitte. Kepler ist 1571 geboren. Er hätte ohne diese Lehre der Kegelschnitte von Apollonius niemals seine großen astronomischen Erkenntnisse, nämlich dass die Planetenbahnen Kegelschnitte sind, erreichen können. Archimedes im Jahre 1544, die sehen, das purzelt jetzt nur so daher, war natürlich Anlass für großartige Weiterentwicklungen auf vielen Gebieten. Diophant 1575 war der Anlass für die Entwicklung einer Zahlentheorie, vorher gab es die nicht. Diophant war sozusagen der Ausgangspunkt für Euler, Fermat und so weiter, die dann die großen zahlentheoretischen Ergebnisse erzielt haben. Und last not least, Eratosthenes kommt auch noch zu Ehren. Aber da steht etwas dabei, nämlich Batavus, nämlich der niederländische Eratosthenes. Und der niederländische Eratosthenes ist der Herr Willibrord Snell. Manche von Ihnen werden sich an das Snellsche Brechungsgesetz erinnern, das ist dasselbe. Nun, er hat die Idee von Eratosthenes als erster aufgegriffen und hat eine Meridianvermessung in den Niederlanden gemacht. Die Niederlande sind nicht so groß, aber immerhin, die Idee ist fantastisch. Und hat daraus den Erdumfang abgeschätzt und kam zu ganz ähnlichen Ergebnissen wie Eratosthenes. Also erst 1617 beginnt diese Idee einer Meridianvermessung sich weiter auszudehnen und wird wieder aufgegriffen und führt dann letztendlich dazu, was für uns heute alle eine Binsenwahrheit ist, nämlich dass die Erde keine Kugel, sondern abgeplattet ist. Und ich hoffe, Sie jetzt überzeugt zu haben, dass meine anfänglich geäußerten Zweifel, dass alles aus der Antike stammt, tatsächlich seine Berechtigung hat, wenigstens im Fach Mathematik. Ohne das antike Erbe wäre die westliche Mathematik, die europäische Mathematik, nie auf diesen Stand gekommen, wie sie kam. Dazu war das griechische Erbe notwendig. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Karin Reich über die Geschichte der Mathematik von den Griechen bis zu Adam Ries. Soweit, so gut. Der Hörsaal beschäftigte sich an diesem Wochenende damit, wie wir wurden, was wir sind. Sesshaft und große Rechner. Am Rechner unter anderem.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.